Herzlich willkommen beim Visora-Podcast Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für smarte Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Benedikt, Dennis und Dominik von der Visora sprechen für euch miteinander über wichtige Versicherungs- und Finanzthemen. Sie liefern euch Plan A, damit ihr Plan B nicht braucht. Los geht's mit der neuen Folge und euch viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Visora-Podcasts Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für kluge Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Heute wird es praxisnah. Ein Thema, das jeden treffen kann und oft auch im Versicherungsbereich trifft und bei dem leider viel zu oft unglaublich viele Fehler passieren, die nicht sein müssten. Nämlich, wie verhalte ich mich richtig im Schadenfall? Wir sprechen dabei auch über das Spannungsfeld und die oft vorhandene Unwissenheit, was es mit der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht auf sich hat und wie weit darf ich oder muss ich den Schaden sogar beseitigen im Sinne der sogenannten Schadenminderungspflicht. Dominik ist heute wieder dabei. Hallo Dominik.
Hallo Benedikt. Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Vor allen Dingen, weil das ein Thema ist, was gerne immer wieder unterschätzt wird. Viele Leute denken ja, ich bin versichert, also läuft das dann schon irgendwie von alleine. Und dann passiert ein Schaden und plötzlich verlangt der Versicherer Dinge und die Einhaltung von gewissen Spielregeln, ohne die der Schadenfall dann auf einmal nicht bezahlt wird.
Genau. Und mit diesem Spannungsfeld wollen wir heute mal ein bisschen aufräumen. Im Kern gibt es halt drei große Themenblöcke, die man verstehen muss und die man im Schadenfalle beherzigen sollte. Das erste ist natürlich das generelle Verhalten im Schadenfall und vor allen Dingen die Schadenanzeige rechtzeitig vorzunehmen. Das zweite sind die gerade schon erwähnten Mitwirkungs- und Auskunftspflichten, die man halt hat. Und das dritte ist halt eben auch die Schadenminderungspflicht, die man berücksichtigen muss. Was das alles bedeutet, klären wir halt jetzt im weiteren Verlauf. Und Ziel ist es, dass wir das Ganze irgendwo so zusammenbringen, dass ja ihr, liebe Hörer oder du, Dominik, am Ende ein klares Bild habt, wie man sich sicher im Schadensfall bewegt, ohne vielleicht, ich sag mal, ins Messer zu laufen oder irgendwelche, in Anführungsstrichen, Fehler zu begehen. Und wichtig ist, das, was ich gerade genannt habe, das sind nicht nur bloß Formalitäten, wo man so denkt, ja, kann man mal so machen oder nicht, sondern nein, das sind vertragliche Obliegenheiten. Also wer diese halt eben verletzt und sich nicht dran hält, riskiert ja Leistungskürzungen oder vielleicht im Extremfall sogar den kompletten Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Ablehnung des Schadenfalls.
Gut, dann nehmen wir doch mal für den Einstieg ein Beispiel aus der Praxis. Sagen wir mal Leitungswasserschaden in einer Wohnung. Was mache ich als erstes?
Na gut, erste Regel grundsätzlich Gefahr stoppen. Also Wasser abstellen, Elektrik sichern, weiteres Eindringen und Vergrößerung des Schadens verhindern. Ja, das nennt man eben Schadenminderungspflicht und diese ist eben nach § 82 Versicherungsvertragsgesetz, kurz VVG, ja, eben eine Obliegenheit und da festgehalten. Ja, man muss sich eben oder soll sich eben so verhalten, wie man sich auch verhalten würde, wenn man nicht versichert wäre. Ja, und man eben nicht mit so einer Einstellung, ah, ist ja eh versichert, dann lasse ich mal laufen. Aber ganz wichtig, trotz Schadenminderungspflicht, niemand, ja, also du musst dich, also niemand, beziehungsweise du musst dich jetzt nicht als Versicherungsnehmer in Gefahr bringen, ja, um deiner Schadenminderungspflicht gerecht zu werden. Ja, also du musst nicht das brennende Dach selber löschen oder in den volllaufenden Keller nochmal schnell rein irgendwas retten und ja dich eben in Gefahr bringen. Aber das, was nötig ist und möglich ist, solltest du halt vornehmen.
Okay, und danach?
Ja, ich würde es mal in einem Dreiklang zusammenfassen. Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Fotos vom Schaden machen, Detailaufnahmen, Übersichtsbilder, beschädigte Gegenstände eben nicht sofort entsorgen, sondern erstmal zur Seite stellen und halt auch, bevor ich das mache, dort, wo sie stehen, im Schadensfalle festhalten. Weil ganz wichtig ist eben dieser Grundsatz, als Versicherungsnehmer oder als geschädigte Person muss ich den Versicherer irgendwie in die Lage versetzen, die Ursache und auch den Umfang des Schadens verstehen und prüfen zu können.
Okay. Das klingt soweit schlüssig. Dann kommen wir zu einem heiklen Punkt, Mitwirkungspflichten. Viele Leute denken ja, ich zahle Beiträge, also zahlt die Versicherung. Aber so einfach ist es ja nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Das heißt konkret?
Naja, also letztlich anschließend das, was ich vorhin gesagt habe, muss ich dem Versicherer halt die Möglichkeit geben, einen Schaden auch zu prüfen. Und deswegen gibt es die sogenannte Auskunft- und Mitwirkungspflicht. Die ist im § 31 VVG geregelt und eben halt auch die Regelung, dass der Versicherer bei Verletzungen oder ich sag mal nicht passendem Hinterherkommen, nachdem wie man sich das vorstellt, nach § 28 VVG auch möglicherweise leistungsfrei ist. Das bedeutet, du musst letztlich im Schadenfalle Fragen, die dir gestellt werden, beantworten und du musst auch Unterlagen und Belege nachreichen. Und du musst im Zweifel Quittungen haben, Bildmaterial, du musst vielleicht einen Polizeibericht besorgen, wenn irgendwie da ein Einbruch mit einhergeht oder ein Diebstahl oder ähnliches. Diese Informationen müssen geliefert werden. Es ist nicht so, oh, ich überlege mir das, ob ich da Lust oder Zeit zu habe, sondern da hat der Versicherer einen Anspruch drauf. Und das ist eben eine Vorgabe. Und wenn ich Informationen zurückhalte, dann könnte ich im allerschlimmsten Fall, könnte ihm sogar Arglist unterstellt werden. Dann wäre der Versicherer komplett aus der Leistung raus. Aber im Regelfall kann er zumindest kürzen. Und das Ganze hat natürlich auch irgendwo einen juristischen Unterbau, den aber halt viele nicht mehr kennen und auch nicht landläufig bekannt ist. Wenn man, also, und der ist grundsätzlich im Zivilrecht bzw. in der Zivilprozessordnung geregelt. Wenn du Anspruchssteller von irgendeiner Sache bist, also du verlangst von irgendeiner Stelle, sei es jetzt an der Stelle der Versicherung, Geld, Leistungen, Erstattungen, Reklamationen und so weiter, dann gibt es immer den grundsätzlichen Gedanken, die sogenannte Rosenbergsche Formel, ja, du, der was will, hast eine Darlegungs- und Beweislast. Du musst also das Ganze plausibel machen können. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie hoch ist der Schaden? Wie habe ich das Ganze festgestellt? Und im Versicherungsbereich ist das halt nochmal eben konkretisiert worden durch die ja eben schon erwähnte Auskunfts- und Mitwirkungspflicht. Da steht es nochmal explizit zusätzlich neben den zivilrechtlichen Regelungen mit drin. Ich fasse mal nochmal ganz kurz zusammen auf gut Deutsch. Ja, die Aufgabe von einem Versicherungsnehmer ist es eben halt, den Versicherer in die Position zu versetzen, den Schaden eben in Ursache und Umfang prüfen zu können. Und hier liegt eben die Betonung auf, du oder der Versicherungsnehmer hat diese Pflicht, eben nicht der Versicherer. Viele denken ja hier, ja, das ist ja ein Schaden, soll der Versicherer doch mal irgendwie einen Sachverständigen rausschicken und mir dann sagen, was zu machen ist oder mir erstmal beweisen, dass das kein versicherter Schaden ist. Aber es ist eben genau umgekehrt. Ja, der Versicherungsnehmer muss beweisen. Ja, der Kunde hat also die Pflicht des Nachweises. Und da ja, handeln viele oft, ich sag mal, etwas larifari. Ja, und eben wenn man das dann nicht möglich macht, dann kann das halt eben auch eine Obliegenheitsverletzung sein, wie wir es vorhin hatten. Und je nach Schwere eben hat der Versicherer auf jeden Fall das Recht zu kürzen oder wie gesagt im Extremfall auch die Regulierung abzulehnen.
Das ist ja genau das, was viele nicht auf den Schirm haben und was wir leider recht häufig erleben. Man kann sich im Stress des Moments denken, ich lasse das schnell machen. Der Handwerker hat ja auch gesehen, was das für ein Schaden ist und das wird dann schon irgendwie passen. Genau dann nimmt man sich manchmal leider die Grundlage für eine ordentliche Regulierung.
Ja, exakt. Und jetzt kommt auch diese typische Unsicherheit noch dazu, weil viele Kunden, Versicherungsnehmer haben gehört, so im Schadenfall, wie man sich verhalten muss, so nach dem Motto, ja, bitte lassen Sie den Schadenort so, wie Sie ihn vorgefunden haben, bis jemand von uns, also der Versicherung, zur Begutachtung kommt. Das ist natürlich auch erstmal in dem Kontext logisch. Der Versicherer möchte natürlich sehen, ob überhaupt ein versicherter Schaden vorliegt und wie groß der ist. Nur natürlich in der Realität funktioniert das immer nicht. Ja, also wenn ich den Leitungswasserschaden habe, dann sind wir bei dem, was ich vorhin sagte, erst stoppen. Man kann ja nicht sagen, oh, lass ich das Wasser laufen, ja, und laufen, bis dann irgendwann vielleicht eine Woche später jemand kommt. Das ist ja total absurd, ja. Also das funktioniert ja nicht. Und deswegen gibt es halt eben die erwähnte Schadenminderungspflicht. Ja, du bist also als Versicherungsnehmer eben angehalten, den Schaden versuchen, in bestem Wissen und Gewissen so gering wie möglich zu halten. Aber, und das ist eben das Entscheidende bei der Mitwirkungspflicht, das entbindet dich trotzdem nicht von der Darlegungs- und Beweislast. Ja, also das ist eben halt auch meine Pflicht. Das ist nicht entweder oder. Du musst beides erfüllen. Du musst gucken, den Schaden gering zu halten, aber auch deinen Schaden, auch wenn du ihn behebst oder provisorisch regeln lässt, darlegen zu können. Ja, das heißt, du darfst und musst auch letztlich, was ich gerade sagte, provisorisch dich um die Schadenbehebung kümmern. Jetzt bei dem Wasserbeispiel beispielsweise abdichten. Du musst das Wasser irgendwie auffangen, dass es nicht noch mehr Schäden anrichtet und irgendwo hinläuft. Nach Rücksprache kannst du auch jedenfalls sagen, dass du schon mal Trocknungsgeräte einsetzen sollst, damit die Wände nicht weiter durchfeuchten oder irgendeine Schimmelbildung oder sonstiges passiert. Wenn möglicherweise noch irgendwie Schlüssel oder ähnliches abhanden gekommen sind, dann müssen Schlösser sofort getauscht werden. Es gibt halt da verschiedene Dinge, die man auf jeden Fall machen muss. Aber was halt nicht sein darf und was trotzdem hin und wieder mal passiert, du darfst eben nicht eigenmächtig komplett alles beheben, wieder sauber renovieren lassen, die Sachen entsorgen, umbauen und das ganz ohne Abstimmung oder Freigabe. Ich meine, wir haben ja manchmal Schadenfälle, da ruft einer an, sagt, ja, ich hatte mal vor 4 Wochen übrigens einen Schaden, habe ich aber auch schon alles machen lassen, ich habe Bilder gemacht und so weiter, können wir jetzt ja melden. Ja, also da gibt es einfach diese Grenze, Notmaßnahmen ja, endgültige Wiederherstellung erst nach Freigabe. Es mag sein, kulanzmäßig, dass da noch was geht, aber es ist nicht die Regel, der Weg ist eben ein anderer.
Okay, dann lass uns doch den Leitungswasserschaden weiter durchspielen. Wie würde denn die richtige Reihenfolge weitergehen?
Ja, Schritt 1 hatten wir ja gerade, Ursache stoppen, also Schadenminderung, das hatten wir. Letztlich, wie kann das in der Kurzform laufen? Du informierst einen Handwerker, der stellt das Wasser bzw. ab oder du hast es selbst schon abgestellt, behebt die Ursache und es wird verhindert, dass der Schaden größer wird. Zweitens, das haben wir auch gehabt, Dokumentation. Aber vor allem, warum muss ich dokumentieren im Sinne Mitwirkungspflicht und Darlegungspflicht? Das, wie ich dokumentiere, ist allerdings aber auch so wichtig. Und da möchte ich auch ein bisschen weiter drauf rumreiten. Denn in der Praxis, ja, wird das auch immer ein bisschen hemdsärmelig benutzt. Ja, ganz grundsätzlich kann man einfach nur sagen, macht Fotos, 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 Videos, kurze Notizen auch. Also wann, mit Ort oder zumindest Datum, Uhrzeit, wann wurde was bemerkt, wo kam was her, wie sah es aus, von welcher Seite, möglicherweise links, rechts, wie auch immer ist es gelaufen, etc. Also alles, was einem so auffällt, ja, besser zu viel als zu wenig. Und Bilder immer am besten mindestens in so einer Fünfer-Serie von dem Schadenereignis mit so einem halben Meter Abstand. Also ich gehe ganz nah dran, mache ein Detail, einen halben Meter zurück, noch einen halben Meter, noch einen halben Meter und dann nachher auch nochmal in der Totale von irgendwie links, rechts oder von 2, 3 Seiten das dann den Schadenort, den Raum im Weitwinkel und nicht nur ein Video. Also viele machen einfach nur, ich habe ja ein Video gemacht, habe mich einmal umgedreht, da hat man alles raus. Nein, zumal nicht jeder Versicherer auch problemlos Videos auswerten kann und. Das ist nicht so die Praxis. Also bitte alle Möglichkeiten, und ich sage mal, in Zeiten von Smartphones ist das ja total unkompliziert, nutzen und ja, zur Verfügung stellen. Ja, das klingt zwar total banal, ist aber später eben super wichtig. Und dann kommt halt letztlich natürlich irgendwo Schritt 3. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Ich habe das gerade immer schon so ein bisschen beiläufig in meinen Ausführungen gehabt. Aber die Praxis zeigt immer noch, dass das oft eben nicht beachtet wird. Wenn dieses schadenverursachende Teil, das kaputte Rohr oder das Leitungsstück oder wie auch immer ausgebaut wurde, dann kann natürlich der Klempner das instand setzen. Ja, also das wird in den meisten Fällen im Rahmen auch Schadenminderung und so weiter laufen und auch schon Schadenbehebung. Ja, wenn der einmal dran ist, warum soll der ein zweites Mal kommen? Dann kann er das machen. Aber dieses Teil und generell Bauteile oder Schadensteile und ähnliches müssen aufgehoben werden erstmal. Ja, die sollten nicht vom Handwerker einfach mit entsorgt werden und dann nicht mehr verfügbar sein, weil der Versicherer sie prüfen möchte und sollte möglicherweise auch der Handwerker sagen, naja gut, wenn ich da jetzt irgendwie rumflexe, aufstemme, sonstiges, dann geht das Ding sowieso kaputt oder ähnliches und sich die Beschädigung, ich sag mal, im Rahmen der Schadenminderung nicht verhindern lassen, naja, dann dokumentiert das auch, was ich gerade sagte. Also macht vorher Bilder, wie es aussieht und so nah dran wie möglich, macht währenddessen Bilder und also wenn vielleicht die Mauer weiter offen ist und dann eben nachher Bilder, nachdem das passiert ist und man irgendwie noch das Material sieht. Also das ist wirklich wichtig und verlasst euch bitte da draußen auch nicht auf die Handwerker und sagt denen, ja, könnt ihr nicht ein paar Bilder mitmachen? Die machen oft zu wenig Bilder, nicht die besten Bilder, vergessen das, löschen die, stellen die einem doch nicht zur Verfügung und die machen das halt leider oft nicht zufriedenstellend. Das ist natürlich auch nicht ihren Job. Ja. Genau, und deswegen macht Bilder, wie gesagt, immer, also auch von dem Bauteil, also nicht nur jetzt von dem Schadenteil, sondern das Bauteil draußen ist, auch wenn es heile geblieben ist, von allen Seiten, einmal im Detail, einmal in der totalen, also in der Gesamtansicht, weil ihr braucht das vielleicht, ja, ihr müsst es nachher beweisen und dafür braucht man eben halt auch die Bauteile. Gerade jetzt beim Leitungswasserschaden, wo wir uns befinden, da geht es ja auch nicht nur um die Prüfung, ist da Wasser ausgetreten und ein Schaden, sondern versichert ist ja nur bestimmungswidrig ausgetretenes Wasser und auch das wird natürlich geprüft, also lag ein Rohrbruch überhaupt vor im Sinne der Bedingungen, was war eigentlich die Ursache, naja und wenn eben das Bauteil nicht mehr geprüft werden kann, ob da wirklich ein Loch drin war, ob irgendwie kaputt war, irgendwas nicht funktioniert hat bei irgendwelchen Ventilen, dann läuft man eben als Kunde Gefahr, dass genau dieses Teil eben nicht geprüft werden kann und der Versicherer dann am Ende sagt, ja, jetzt können wir die Ursache und den Umfang nicht mehr prüfen. Für uns ist das nicht plausibel. Und man selbst sagt dann, ja, aber ich musste ja was machen, ich konnte es nicht so lassen. Ja, und dann hat man so einen Ping-Pong. Und wie gesagt, erstmal bin ich als Kunde verantwortlich.
Also kurz zusammengefasst, reparieren ist okay, aber ein Beweisstück darf nicht verschwinden.
Ja, sollte zumindest das nicht. Genau. Ja, also es hat erstmal, ja, genau, sollte nicht. Das gilt natürlich auch, ich meine, wir hatten jetzt ja speziell den Leitungswasserschaden, aber es gilt natürlich nicht nur beim Leitungswasserschaden, ja. Oder auch wenn es kein klassisches Bauteil gibt, also zum Beispiel beim Sturmschaden am Dach, wenn irgendwie eine Dachpfanne oder so oder irgendeine Schindel weggeflogen ist, dann finde ich die vielleicht ja auch nicht wieder, dann ist die vielleicht auch gar nicht mehr ums Haus herum, liegt vielleicht auch nicht herum oder komplett zerstört. Dann geht es wieder um das, was ich gerade schon hatte, auch wenn es jetzt die dritte Schleife dahin ist. Es geht dann um gute Fotos. Gesamtansicht, Details, die Dachfläche, Ziegel, wo ist die Eintrittsstelle, wo möglicherweise dann auch Wasser oder beim Sturm irgendwas weiteres eingetreten ist oder beschädigt wurde. Dann natürlich vor den provisorischen Maßnahmen, während der Maßnahmen und natürlich wieder nach den Maßnahmen, sollte ich die Ziegel, Dachpfannen oder ähnliches doch noch auf dem Boden finden, links, rechts neben dem Haus, dann fotografiere ich die auch, aber auch die Gesamtansicht, wo lag das, wo ist das hingeflogen und so weiter. Und hier könnte ich natürlich trotzdem zusätzlich, wichtig ist zusätzlich, den Dachdecker um Bilder bitten, weil der ist ja oben auf dem Dach. Ja, also der kann ja auch rein fotografieren, oben ein paar Fotos machen und ähnliches, ergänzend zu meinen Bildern, weil nicht jeder kann da ja hochsteigen, nicht jeder hat eine Drohne und so weiter. Aber zusätzlich bitte und selber trotzdem auch noch das Ganze in die Hand nehmen. Und das gilt natürlich für jede Art von Schäden, vom Grundsatz her, wie ich mich erstmal als Versicherungsnehmer zu verhalten habe.
Du hast jetzt das Thema Fotodokumentation sehr weit ausgeführt. Warum ist das so ein großes Thema für dich?
Ja, weil es in der Praxis, obwohl wir Smartphones haben und alles, immer noch viel zu stiefmütterlich behandelt wird und weil Bilder ganz grundsätzlich einfach erstmal Streit vermeiden und idealerweise auch die Regulierung extrem beschleunigen. Man muss sich das ja einfach mal so vorstellen. Ja, bei der Schadenmeldung sitzt erstmal auf der anderen Seite ein Sachbearbeiter oder Schadenregulierer, der den Fall prüft. Und der kann vom Schreibtisch aus nicht in den Keller, den Wohnraum, das Dachgeschoss, wo auch immer hineinschauen. Der weiß nicht, wo dieser Raum im Haus liegt. Der weiß nicht, was gibt's für Nachbarräume. Der weiß nicht, wie sieht's drumherum aus oder wie sind die Räume beschaffen, wie ist das Umfeld, was steht da sonst noch rum. Das kennt er nicht. Und unsere Aufgabe ist es ja, dem möglichst vollumfänglich eine Grundlage zu liefern, dass der sich das einfach vor Ort auch vorstellen kann. Ja, damit er nämlich nicht irgendwie später mal sagt, ja, sie hätten sie ja mal oder ähnliches oder ich kann das nicht nachvollziehen. Und wenn wir das eben mit einer Fotodokumentation und natürlich noch Erläuterungen, die da auch zugehören, vernünftig dokumentieren, dann geben wir dem Versicherer nochmal auch die ideale Chance und eine Möglichkeit, die Ursache und den Umfang plausibel zu prüfen. Idealerweise so, und dann kommen wir zu dem Beschleunigen, dass der Bearbeiter den Fall sogar vom Schreibtisch aus abschließen kann, weil er sagt, das Bildmaterial, das hat ihm genug Grundlage gegeben, um das total nachzuvollziehen, zu prüfen. Er sieht auch, dass das Teil beschädigt ist, da muss gar keiner mehr rauskommen, um das zu beurteilen und das muss nichts eingeschickt werden. Und er kann den Schadenfall bereits hier jetzt so weit beurteilen, um den freizugeben. Und das ist ja auch eigentlich dann auch für den Kunden ideal, wenn es so läuft. Und letztlich ist das exakt das, was aber auch Mitwirkungspflicht in der Praxis bedeutet. Ich muss halt eben so liefern, dass der Versicherer es verstehen kann. Sonst habe ich das Problem und nicht der Versicherer, wie es oft angenommen wird.
Jetzt mal gesetzt dem Fall. Ich habe einen Schadenfall, welcher Art auch immer. Und ich stopp dann die Ursache. Also erstmal so wie beschrieben. Und dann aus Angst vor Fehlern mache ich erstmal nichts. Was passiert dann?
Naja, das kann auch zum Problem werden oder zumindest in jedem Fall die Regulierung verzögern. Ja, weil, es schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil es sind so gängige Falschannahmen und Erwartungshaltungen, die Leute halt generell haben. Und deswegen wollen wir heute auch mal damit aufräumen. Es wird sich dann eben darauf verlassen, naja, wenn der Versicherer den Schaden prüfen will, dann soll er doch mal jemanden schicken. Der wird dann auch sicherlich die Schadenursache ermitteln und feststellen. Und wenn da irgendwie was gemacht werden muss oder irgendwelche Geräte benutzt werden müssen und so weiter, dann trägt der Versicherer schon die Kosten. Das stimmt aber nicht wirklich. Erstmal, ich weiß, es wiederholt sich, aber genau darum geht es ja, dass es heute auch verstanden wird, muss der Schaden nachgewiesen werden. Und diese Pflicht liegt ja, wie schon ausgeführt, beim Versicherungsnehmer. Das heißt also, streng genommen, eventuelle Leckageortungen, wo kommt das Leck her und ähnliches, oder auch der Abbau von Möbeln, damit man irgendwo drankommt, oder das Öffnen von Mauerwerk und so weiter, das muss der Versicherungsnehmer schon vorher machen, auch wenn er gar nicht weiß, ob der Versicherer das übernimmt. Nur weil da irgendwie ein Regulierer, ein Sachverständiger irgendwie rauskommt, der kann ja bei seiner Begutachtung auch nicht irgendwie durch die Mauer durchschauen. Also, funktioniert ja nicht. Und der kommt auch nicht mit einem kompletten Bautrupp angereist, der dann eben die Mauer aufmacht oder irgendwie eine Küche abbaut oder irgendwas. Das ist nicht so. Der kommt und schaut sich an, ob das, was man dargelegt hat, plausibel ist. Und bis dahin muss ich es halt darlegen. Und wenn es nicht geht, fährt der halt wieder oder sagt, ich konnte es nicht beurteilen oder. Und dann kommt es zumindest zur Verzögerung. Wie gesagt, kann auch zum Problem werden, wenn ich mich da nicht weiter kümmere oder mich meine, auf der Ebene streiten zu müssen. Aber hier muss ich halt in Vorleistung gehen und entsprechend diese Position, die ich verauslagt habe, bei einem versicherten Schaden dann später auch mit aufführen und dem Versicherer melden. Und da schließe ich weiterhin der Kreis. Nicht vergessen, zu dokumentieren. Was man natürlich vielleicht in so einer Situation überlegen kann, bevor man groß die Kosten für sich verursacht, und das ist auch immer sinnvoll, ist natürlich, sich vorher versuchen, mit dem Versicherer zu verständigen. Ja? Erstmal anzufragen, ob solche Maßnahmen, ob der Versicherer die für notwendig hält, ob man die beauftragen soll und sich dann möglicherweise im Sinne der Verkürzung der Bearbeitungszeit vielleicht auch aus Kulanz an den Kosten unabhängig vom Schadenausgang beteiligt wird. Die meisten oder zumindest sehr viele Versicherer reagieren in der Praxis auch total pragmatisch und sagen, ja, eine gute Idee, sind wir dabei, beteiligen uns oder übernehmen die Kosten. Oder gerade auch bei so Leckagegeschichten und Rohrbruchschäden haben auch viele Versicherer so Rahmenverträge mit deutschlandweiten Dienstleistern und beauftragen diese dann sogar selbst. Dann habe ich da gar nichts mehr erstmal mit als zu tun als Kunde, außer die reinzulassen und den Termin zu koordinieren. Also hier gilt halt Kommunikation. Und die saubere Dokumentation dessen, was vorliegt, sind halt die Wege zum Erfolg. Gerne helfen wir natürlich auch als Dienstleister, als des Kunden im Schadenfall dabei. Aber grundsätzlich können wir ja auch nur so weit helfen, wie wir die Information haben. Und dann wiederhole ich mich, sind Kommunikation und Dokumentation einfach das A und O.
Wenn bei mir eine Schadenmeldung reinkommt, gibt es da einen Satz, den ich sehr, sehr oft zu hören bekomme. Hörmann, können Sie mir vorab sagen, ob das ein versicherter Schaden ist? Ich möchte doch keine Kosten verursachen, die ich am Ende dann zweifelsfrei selbst tragen muss. Was soll ich tun?
Ja, also ja, vom Grundsatz ist die Frage natürlich total menschlich und nachvollziehbar. Ja, aber hier muss man einfach auch ehrlich sein. Ja, in bestimmten Situationen, das, was ich vorhin sagte, muss halt erstmal gehandelt werden, um A, den Schaden klein zu halten, B, den Schaden überhaupt festzustellen. Und das halt auch selbst, wenn man noch nicht hundertprozentig weiß, wie die Regulierung ausgeht. Ich sag mal, rein rechtlich kann es auch da manchmal zu Konstellationen, in denen der Versicherungsnehmer am Ende keinen Anspruch hat, weil sich am Ende herausstellt, ja, da ist ein Schaden und so weiter, aber das war keine versicherte Gefahr, weil es eben nicht bestimmungswidrig ausgetreten ist oder weil es tauender Schnee war oder ähnliches. Also Dinge, die eben erstmal in dem grundsätzlichen Vertrag nicht mitversichert sind. Und damit halt auch ja A, kein Schaden oder auch kein versicherter Folgeschaden vorlag. Das ist natürlich total ärgerlich, aber halt eben auch nicht immer zu verhindern. Und ganz unterm Strich müsste ich ja so oder so das Ganze bei mir instand setzen. Nur im Sinne von, ja, wenn die Versicherung zahlt, dann mache ich das. Ansonsten mache ich es nicht oder keine Ahnung, was dann der Lösungsweg ist. Das funktioniert halt nicht immer.
Okay, alles klar. Wenn du jetzt die drei häufigsten Fehler sehen würdest, welche sind das in der Praxis? Was begegnet dir am meisten? Was meinst du?
Naja, ich sag mal so, dieses Thema behandeln wir jetzt ja so ausführlich und ich reite auf vielen Themen um, weil wir einfach feststellen, dass die Schadenregulierung oft erschwert oder Leute uns ungläubig anrufen oder eben halt gerne hätten, ja, da sollen die doch einen schicken oder wie auch immer, habe ich nichts mit zu tun, haben wir ja schon geklärt, doch hat der Versicherungsnehmer was mit zu tun. Fehler eins ist immer oder fast immer dieses zu viel aufräumen, zu schnell entsorgen, vielleicht weil man es nicht mehr sehen kann, weil man den Dreck weghaben will, wie auch immer, nachvollziehbar, aber eben für die Schadenregulierung, solange das nicht sauber dokumentiert oder vielleicht auch schon geprüft wurde, ja, fahrlässig einfach. Ja. Und Fehler zwei ist eben dieses Fragen nicht beantworten oder rumtrödeln. Ja. Also das ist eben halt keine Option, dass ich mitarbeiten muss, sondern es ist eben diese Mitwirkungspflicht. Und wenn ich das komplett ignoriere nach dem Motto, ja, wenn die Versicherung was wissen will, soll sie kommen, sind ja auch so Sachen, die wir zumindest mal so salopp im ersten Moment hören, oder ich das unnötig verzöger oder ich halt nicht mitwirke oder ich den, keine Ahnung, Gutachter nicht reinlasse oder die Handwerker oder wen auch immer oder ich die Rechnung nicht nachreiche oder Kostenvoranschläge und. Dann ist auch irgendwann, sind auch irgendwann Fristen um und Geduldsfäden gerissen und dann heißt es, na gut, dann lehnen wir den Schaden ab und Thema durch. Und Maßnahmen oder Fehler Nummer 3 ist das, was ich vielleicht sagte, also irgendwie schon ohne Abstimmung große Maßnahmen vornehmen oder das Schadenbild komplett ja beseitigen, ja, also irgendwie die Sanierung vornehmen, die Küche, die vielleicht feucht geworden ist, komplett rausreißen, aber eine neue Küche bestellen, ohne irgendwelche Freigaben und am besten ohne Dokumentation. Ja, so in, wie gesagt, so in der, das, was ich vorhin sagte, rufe ich irgendwie mal 6 Wochen, 8 Wochen später an und sage, ja, ich hatte übrigens einen Schaden, das und das passiert. Ich habe so ein paar Bildchen gemacht, die irgendwie in schlechter Qualität sind und nicht alle zeigen. Ich habe aber schon alles neu gemacht. Hier ist die 15.000-Euro-Rechnung, bitte zahl. Das wird nichts mit der Leistung.
Okay. Kommen wir von den 3 häufigsten Fehlern zu den 3 häufigsten Fragen. Und vor allen Dingen, wie würdest du diese beantworten?
Ja, also gut, ich sag mal, es gibt so Klassiker, die immer kommen. Frage Nummer 1, wie lange habe ich Zeit für die Schadenmeldung? Ja, gut ist, wenn die Frage kommt, weil da kann man sie beantworten. Schlecht ist, wenn sich derjenige, der die schon beantwortet hat, sich zu viel Zeit lässt, weil grundsätzlich gilt unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, also so schnell wie möglich in der Praxis. Ja. Klar, wenn ich jetzt irgendwie übers lange Wochenende weg war und da ist was passiert und ich komme dann nach Hause, dann ist das halt dann danach. Aber dann eben, wenn ich es festgestellt habe und hätte das Ganze mitteilen können. Wenn ich selbst, keine Ahnung, bei einem Brand erstmal irgendwie betroffener war und nicht reagieren kann, weil ich irgendwie eine Zeit lang im Krankenhaus war oder so, dann kann ich das auch noch aufschieben sein, aber ansonsten unverzüglich. Das ist Standardfrage Nummer 1 eigentlich. Ja, dann dieses Thema, was du gerade schon hattest, die Leute wollen gerne in Vorleistung gehen oder Kosten haben, die vielleicht nicht getragen werden. Das ist halt eine andere Frage, die auch immer kommt. Wer zahlt denn diese Kosten für diese Notmaßnahmen oder die Schadenminderung? Naja, grundsätzlich, wie gesagt, hat der Kunde in Vorleistung zu gehen. Aber wenn der Schaden am Ende versichert ist, trägt der Versicherer in der Regel auch die notwendigen Schadenminderungskosten innerhalb gewisser vereinbarten Grenzen, Selbstbeteiligung und Ähnliches. Das muss man dann geprüft werden. Oft sogar auch, wenn man vielleicht vorher darüber gesprochen hat oder eben wirklich richtig gehandelt hat, um den Schaden nicht ausweiten zu lassen, auch manchmal aus Kulanzgründen, wenn es nicht ein komplett versicherter Schaden ist. Ja, also, und dann die Frage, und das ist ja das Grundthema hier heute auch irgendwo mit der Folge, ja, was muss ich denn alles liefern? Was will der Versicherer denn alles von mir? Und naja, ganz klar, das, was nötig und zumutbar ist. Und das ist eine ganze Menge, ja, weil der Versicherer muss halt eben Ursache und Umfang prüfen können. Das sind also Fotos, das sind aber auch Rechnungen der Sachen, wann ich sie mal angeschafft habe oder zumindest plausible Nachweise. Was hatte ich da stehen? Was war das für ein Schrank? Was war das für ein Computer? Was waren das für Kisten im Keller? Keine Ahnung. Entsprechende Nachweise natürlich. Die Fragebögen, die ich zu beantworten habe, vielleicht irgendein Polizeibericht, also all diese Dinge, die muss ich halt liefern, ob ich Spaß dran habe oder nicht. Und ich sollte sie auch passend beantworten und nicht irgendwie nur so halbherzig so 3 Stichpunkte hinklatschen und ja, das ist doch klar und so weiter. Nein, es ist dem Versicherer vielleicht nicht klar.
Okay, das war jetzt eine sehr ausführliche Darstellung. Wenn du das Ganze jetzt in ein Fazit gießen würdest, wie würde das laufen?
Ja, gut, ganz einfach. Du hast eine Schadenminderungspflicht und du hast eine Auskunfts- und Mitwirkungspflicht. Beides ganz klar ja. Und das heißt für dich als Kunden, Schaden stoppen, Folgeschäden verhindern. Beweise sichern, also der Dreiklang, den ich vorhin schon hatte, dokumentieren, in jeglicher Hinsicht. Versicherer umgehend informieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen abstimmen. Fragen ehrlich beantworten und vor allen Dingen vollständig und zeitnah. Und ja, den Schadenhergang im Falle von Reparaturen prüfbar lassen. Wenn du dich daran hältst, hast du im Grunde auch wirklich, ich sag mal, alle Obliegenheiten erfüllt, bedacht und läufst eben nicht in die Gefahr, dass du irgendwie im Schadenfall auf Geld oder irgendwelchen Rechnungen sitzen bleibst. Ja, und die gewünschte Lösung am Ende auch hast. Oder das Ergebnis.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das war eine extrem wichtige Folge. Man merkt also schon, im Schadenfall entscheidet halt nicht nur der Vertrag, sondern ganz besonders auch das Verhalten. Ich denke, aus der Folge kann man sehr gut was mitnehmen und wenn man die Dinge beachtet, dann ist man eigentlich für die nächsten Schadenfälle gut gerüstet auch wenn man natürlich immer hofft, dass diese natürlich nicht stattfinden.
Absolut. Versicherungsschutz ist ganz klar kein Selbstläufer. Und besonnen handeln, sauber dokumentieren, transparent mitwirken, ja, dann wird die Regulierung wohl auch A, sowieso in jedem Falle entspannter und B, sicherlich erfolgreich. Dominik, ich sag mal danke für deine Fragen, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe tatsächlich, dass es weiterhilft und für mehr Beachtung sorgt. Davon haben wir natürlich auch was, wenn Schadenregulierung in Zukunft entspannter bleibt.
Ja, danke dir auch, dass du dir Zeit genommen hast und für die vielen Beispiele. Und für euch da draußen heißt das jetzt Schluss für heute. Das war's mit dieser Folge des Visora Podcast. Werte hören, Werte sichern. Wie immer würden wir uns über eure Bewertung und einen Sternenregen freuen. Teilt die Folge fleißig, macht Werbung für unseren Podcast und schreibt uns, wenn ihr Fragen rund ums Thema Versicherung und Finanzen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher und klug informiert.
Das war's für diese Folge vom Visora Podcast. Werte hören, Werte sichern. Möchtet ihr mehr zu diesem Thema oder andere Themen erfahren? Dann schaut auf unsere Website, auf unsere Social Media Kanäle, schreibt uns eine E-Mail, bucht euch einen kostenlosen Ersttermin oder sprecht direkt mit eurem persönlichen Berater. Alle Infos zur Folge und weitere Details zu uns findet ihr in den Shownotes sowie in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Familie, Freunden und Kollegen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Bleibt gesund und verschwendet weder euer Geld noch eure kostbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!